Live on Tape. Der Podcast kurz vor der Nacht. Präsentiert von Gregor Elsbeck.
Schon wieder 23 Uhr, meine Damen und Herren, und damit herzlich willkommen zum 99. Mal, wie immer live aufgezeichnet aus einer noblen Wiesbadener Altbauvilla. Und ich hoffe, Sie haben heute den Bahnstreik, den man fast schon als Warnstreik bezeichnen könnte, gut überstanden. Wobei es wird immer so landläufig, das habe ich ja gestern auch gemacht, als Bahnstreik bezeichnet. Ja, aber es ist ja eigentlich, man muss es mal präzise sagen, ein Lokführerstreik. So, nur Herr Weselski und seine Konsorten sind dran schuld. Ja, ich will es jetzt nicht wieder inhaltlich bewerten, so wie gestern. Aber gut, wir haben es also überstanden fürs Erste. Ja, Weselski und Konsorten sind natürlich immer dafür gut, dass da auch mal ganz schnell noch ein Nachschlag kommen kann. Aber für heute ist es erstmal beendet. Ja, ich weiß nicht, wie gut Sie durchgekommen sind. Bei mir hat es heute Morgen dank Busumgehung gut geklappt. Ja, ich habe erst gar nicht auf die Bahn vertraut, sondern mit dem Bus bin ich rübergefahren nach Mainz, obwohl ich hinterher erfahren habe, dass teilweise die Bahn sogar gefahren sind. Aber gut, was soll man machen? Kann man sich nicht drauf verlassen. Und dann auf der Rückfahrt abends nach der Arbeit, da fuhren die Bahnen ja dann wieder so langsam an ab 18 Uhr. Da habe ich dann durchaus wieder meine S-Bahn erwischt. Und was habe ich da für ein schönes Schild vorgefunden? Ein Aufkleber, der da groß auf diesen Trennfenstern im Waggon, also innen drin in der Bahn, aufgeklebt war, mehrfach, was sich hier unser Rhein-Main-Verkehrsverbund ausgedacht hat. Eine wunderbare Aktion, ein knallbuntes Schild in Regenbogenfarben und da drauf steht: Dein Bild auf einem Zug, mal's dir kunterbunt, beim großen Kindermalwettbewerb der S-Bahn Rhein-Main. Mit einem QR-Code daneben zum Abscannen, meine Damen und Herren, also falls Sie auch hier im Rhein-Main-Gebiet wohnen sollten, dann scannen Sie das Schild mal ab, wenn Sie Kinder haben, ja, dann lassen Sie die mal was malen und wer weiß, vielleicht kommen ja dann die kreativen Errungenschaften Ihres Nachwuchses auf die nächste S-Bahn drauf, offenbar dann von außen, wenn ich das hier richtig verstehe, ja, da werden die S-Bahnen verschönert oder so. Keine Ahnung, also dieses knallbunte Schild, meine Damen und Herren, das hat einen ja heute total aufgeheitert in der Bahn, ja, also da täuscht hier quasi die S-Bahn Rhein-Main gut über die Streiks hinweg. Ich wollte das Schild auch, ich habe davon ein Foto gemacht, direkt auf unserem absurd erfolgreichen Instagram-Channel posten. Aber wenn ich mir das so angucke, dieser Aufkleber, der ist eigentlich noch bunter als dieses Instagram-Logo, ja, also das wäre, glaube ich, ein bisschen ein Overkill gewesen in Sachen Farben, aber weiß ich nicht, vielleicht mache ich es ja morgen nochmal, kann ich mich jetzt noch nicht so zu durchringen oder für entscheiden, aber schon eine interessante Aktion hier, gerade an so einem Streiktag, wenn man dann so einen Aufkleber hier findet. In der heißgeliebten S-Bahn. So, das einmal dazu. Ja, und dann fangen wir direkt auch schon an in unsere heutige Themenlage, denn mit der ersten Meldung bleiben wir so ein bisschen im kindlichen Bereich. Denn es ist ja eigentlich eher von Kindern bekannt, dass sie gerne mit Hula-Hoop-Reifen spielen, wobei heutzutage ja kaum noch, ja, aber es war mal früher vor Jahrzehnten bei Kindern sehr beliebt, ja, sich Hula-Hoop-Reifen um die Hüfte kreisen zu lassen. Und eine Berlinerin hat da jetzt einen neuen Rekord aufgestellt. Hula Hoop mit mehr als 80 Reifen. Ja, mehr als 80 Reifen auf einmal hat die Berlinerin Dunja Kuhn geschafft und damit ihren bisherigen Weltrekord getoppt. Es war anstrengend, aber es lief gut, sagte die 36-Jährige am heutigen Donnerstag. Ich habe es heute noch gar nicht gesagt, dass das heute unsere Donnerstagsausgabe ist. So ist das, wenn man immer den Countdown runterzählt. Heute die 99 am Donnerstag. nach der Aktion in Dresden der dpa. Die bisherige Bestmarke lag bei 70, ebenfalls von ihr aufgestellt. Der Clou dabei, sie muss die Reifen ohne Hilfe selbst starten und an mindestens drei Körperteilen mehrere Umdrehungen lang halten. Also der erste Satzteil, sie muss die Reifen ohne Hilfe selbst starten, das müssen die meisten Autofahrer täglich, ja, das wäre jetzt noch nichts Besonderes, aber an mindestens drei Körperteilen mehrere Umdrehungen lang halten, also das hört sich ja schon fast nach Kamasutra an, ja. Dafür sei viel Kraft erforderlich, sagte Kuhne, das kann ich mir vorstellen. Mit dem neuen Rekord gibt sie sich allerdings noch nicht zufrieden, sie will demnächst die Zahl auf 100 steigern. Ja, das hätte sie doch mal zu unserer 100. Sendung machen können. Ja, wieso ist sie denn da jetzt erst bei 80? Also bitte, Frau Kuhn, ja, besseres Timing hätte ich da schon von Ihnen erwartet. Beim Guinness World Records Day wurde nach Angaben des Ravensburger Verlags am Donnerstag weltweit Jagd auf Rekorde gemacht. Es gab auch mehrere Rekordversuche in Deutschland, also das war sozusagen eingebettet in diesen Rekordtag für das Guinness-Buch der Rekorde 2024. Und ich will gar nicht wissen, was da noch alles für Rekorde heute aufgestellt wurden. Vielleicht lesen wir da ja im Nachgang noch was zu, dann kann ich Ihnen das die Tage hier nochmal nachreichen. Und ja, wo wir gerade schon beim Thema Kamasutra sind, wird es Sie vielleicht auch interessieren, dass in Vibratoren eine verborgene Gefahr steckt. Ja, das ist jetzt, glaube ich, eine Meldung, die ist mal wieder von praktischem Nutzen für viele von Ihnen, meine Damen und Herren, denn Sie wissen ja, seit 99 Ausgaben, wir sind auch immer so ein bisschen hier und da eine Verbraucherservice-Sendung. Ich habe es schon diverse Male betont und so ist es auch hier wieder. Sexspielzeuge finden sich in vielen deutschen Schlafzimmern. Auch schön, wie nonchalant das hier so festgestellt wird zu Beginn der Meldung. Eine neue Studie zeigte bisher unbekannte Gefahren bei der Nutzung von Vibrator und Co. Denkt man sich erstmal, die Studie muss ganz schön Spaß gemacht haben, den Forschern. Ja, haben die das alles selbst ausprobiert oder so? Aber so ist es gar nicht. Es geht mehr um die Inhaltsstoffe, könnte man auch wieder sagen. Ja, ist ja klar, wo es hier um GV geht. Aber nee, wir lesen weiter. In vielen deutschen Schlafzimmern gehört Sexspielzeug zum Inventar. Das finde ich nicht schlecht, wie das hier so geschrieben ist. Das ist, glaube ich, von T-Online höchst selbst mal wieder. Ja, wunderbar. Also machen Sie sich Gedanken, wenn Sexspielzeug bei Ihnen im Schlafzimmer nicht zum Inventar gehört, meine Damen und Herren, dann läuft offenbar was schief in Ihrem Liebesleben. Laut einer Umfrage aus dem Jahr 2020 benutzen 47% aller Männer und 61% aller Frauen in Deutschland regelmäßig Toys beim Geschlechtsverkehr. Und seien es nur Menschen in Form von Toy Boys oder so, Vibratoren, Analperlen und anderes Sexspielzeug wäre auch nicht schlecht gewesen, bergen allerdings eine Gefahr, die eine neue Studie von zwei Forscherinnen der US-amerikanischen Universitäten Duke und Appalachian State beleuchtet. Christine Höndren und Joanna Seib haben für ihre Studie, die im Fachjournal Microplastics and Nanoplastics veröffentlicht wurde, schämen Sie sich, wenn Sie dieses Fachjournal noch nicht kannten, Microplastics and Nanoplastics, mehrere Sexspielzeuge, wieso habe ich denn so ein Problem beim Aussprechen des Wortes Sexspielzeuge, das ist aber auch so ein leichter Zungenbrecher, wie man das des Öfteren sagt, auch in der 99. Sendung noch, meine Damen und Herren, Sexspielzeuge untersucht und herausgefunden, viele von ihnen führen dazu, dass sich Mikroplastikpartikel in den Körpern der Nutzerinnen und Nutzer festsetzen. Durch die zunehmende Plastikvermüllung der Meere hat sich eine neue Krankheit bei Vögeln entwickelt. also nicht beim Vögeln, aber bei Vögeln entwickelt. Ähnliche Gefahren für den Menschen werden vermutet. Das ist auch immer schön, wenn in Studien nur vermutet, aber nicht bewiesen wird. Besonders gefährlich sind laut der Studie sogenannte Analperlen. Sie haben den höchsten Abrieb an schädlichem Mikroplastik in den Körper. Dicht dahinter kommen Doppelvibratoren, die sowohl vaginal als auch klitoral stimulieren. Auf dem dritten Platz folgen weitere anal eingesetzte Sextoys. Am geringsten ist der Abrieb von Mikroplastikpartikeln in Sexspielzeug, das nicht in den Körper eingeführt wird. Aber dann macht's ja auch keinen Spaß. Ja, gut. Also, das ist auch wunderbar. Aber ist nicht gerade auch der Abrieb von Mikroplastikpartikeln äußerst erotisierend, meine Damen und Herren? Ist es nicht ein wahres Aphrodisiakum für viele Menschen, dass gerade da ein bisschen Abrieb ist und man könnte ja jetzt auch flapsig sagen, ein bisschen Verschnitt ist sowieso immer, wieso soll da nicht auch immer ein bisschen Abrieb sein? Aber gut, das geht jetzt vielleicht wieder zu weit. Auf jeden Fall haben wir heute schon in dieser 99. Sendung wieder ein Paradebeispiel dafür geliefert, wieso wir erst nach 23 Uhr kommen. In unserer nächsten Meldung geht es dann um etwas deutlich Seriöseres, nämlich um die Tagesthemen und ihre neue Moderatorin Jessie Wellmar, die offenbar vermisst wird. Aber was es damit auf sich hat, das sage ich Ihnen erst gleich nach der Werbung. Nein, natürlich nicht nach einem frisch gezapften Tässchen koffeinhaltige Apfelschorle. Prost! Wer braucht denn da Analperlen, meine Damen und Herren, wer so eine koffeinhaltige Apfelschorle hat? Die ist erregend genug. Perfekt. So, was ist jetzt mit Jessie Wellmar? Wo bleibt sie eigentlich? Das werden sich einige aufmerksame Tagesthemen-Zuschauer gestern gefragt haben. T-Online kennt die Antwort. Sie ist die Neue bei den Tagesthemen. Jessie Wellmar, seit dem 30. Oktober moderiert sie das ARD-Nachrichtenformat, trat damit die Nachfolge von Karin Mioska an, die ihrerseits ab 2024 in die Fußstapfen von Anne Will treten wird. So viel wissen wir. Wellmar war zuvor vor allem als Sportschau-Moderatorin bekannt geworden. Ihre Premiere bei den Tagesthemen meisterte sie vor gut 2 Wochen jedenfalls souverän. Ihr erster Interviewgast war damals Innenministerin Nancy Faeser und ihre Begrüßung fiel nüchtern aus, also die von Wellmar, nicht die von Faeser. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Ich freue mich sehr, Ihnen die Tagesthemen präsentieren zu können. Ja. Das ist doch unverfänglich. Doch dies kann Jessie Wellmar derzeit offenbar nicht mehr. Jedenfalls fehlt sie seit einigen Tagen bei der Nachrichtensendung im Ersten. Und das, obwohl sie eigentlich als Moderatorin vorgesehen war. In den Programmankündigungen der Tagesthemen hieß es, Jessie Wellmar werde sowohl die Moderatorin am Mittwoch, den 15. November, als auch die am Donnerstag, den 16. November, übernehmen. Doch in einer kurzen Pressebenachrichtigung des ARD-Programmdienstes änderte sich das nun plötzlich. Jessie Wellmar bitte streichen. Dies gilt auch für Donnerstag, hieß es dort in aller Kürze. Tatsächlich übernahm am Mittwoch Ingo Zamperoni als Nachrichtensprecher. Heute ebenfalls, wie die Online erfährt. Doch wieso Jessie Wellmar fehlt, erfahren die Zuschauer nicht. Das Rätsel löst sich auf Nachfrage von T-Online. Was T-Online alles macht, unglaublich. Die Moderatorin ist krank. Wie eine Sendersprecherin mitteilt, soll dieser Zustand aber nicht lange anhalten. Ist das eher ein Befehl an Jessie Wellmar oder was? Oder eine rosa-rot gemalte Prognose? Ich weiß es nicht. Heute übernimmt Ingo Zamperoni die Moderation der Tagesthemen. Jessie Wellmar ist erkältet, aber in den nächsten Tagen wieder im Einsatz. Och Gottchen, arme Jessie, da wünschen wir mal alles Gute. Die 43-Jährige kann ihre Rückkehr ins NDR-Studio in Hamburg vermutlich selbst kaum erwarten, denn ihre ersten Auftritte in neuer Umgebung hatten ihr nach eigenem Bekunden viel Freude bereitet, aber tatsächlich wohl nur nach eigenem. Die Tagesthemen kommen jetzt gar nicht unnatürlich um die Ecke, sondern das ist für mich ziemlich logisch, sagte sie außerdem mit Blick auf diejenigen, die sie wegen ihrer Sportschau-Vergangenheit thematisch woanders verortet hatten. Ja, die Tagesthemen kommen jetzt gar nicht unnatürlich um die Ecke, sondern das ist für mich ziemlich logisch. Ja, das ist es wahrscheinlich auch für die meisten Tagesthemen-Zuschauer. Ist auch nichts Unnatürliches, wenn die Tagesthemen jeden Abend um 21:15 kommen, ja. Aber was schon relativ unnatürlich ist inzwischen, sind da diese ganzen Moderatorenwechseln. Also es ist ja mittlerweile eine vier- bis fünfköpfige Armada an Moderatorinnen und Moderatoren, die da die Tagesthemen präsentieren mittlerweile. Und auch in einem Rhythmus, den man gar nicht mehr nachvollziehen kann als Zuschauer. Irgendwie alle paar Tage steht da jemand Neues. Da erinnere ich mich noch an selige Zeiten eines Uli Wickert und einer Anne Will zurück, als die noch Tagesthemen-Moderatorin war. Ja, die haben sich wöchentlich abgewechselt. Einer hat eine komplette Woche durchmoderiert, dann der andere wieder, dann wieder der eine und so weiter. Da war Verlässlichkeit drin. Einmal im Jahr hat vielleicht für eine Woche Susanne Holst moderiert, wenn von den anderen beiden mal jemand im Urlaub war oder so. Aber das war's. Ja, und jetzt zig Moderatoren, die sich da dauernd abwechseln, da blickt doch sowieso keiner mehr durch. Liebes erstes deutsches Fernsehen, vielleicht solltet ihr da auch mal rangehen. So, wobei beim Rangehen, da waren wir ja heute schon mit den Vibratoren. Und jetzt gehen wir mal von Vibratoren zum Navigationsgerät. Tippfehler im Navi führt direkt in die Arme der Polizei. Puttgart statt Puttgarden heißt es da. Ein Tippfehler wurde einem Mann zum Verhängnis. Am Ende landete er in einer Polizeikontrolle. Weiterfahren durfte er nicht. Ja, was ist denn da passiert? Wegen eines Schreibfehlers fuhr ein Mann 200 Kilometer zur falschen Ostseeinsel. Eigentlich wollte der 35-Jährige nach Puttgarden auf der Insel Fehmarn. Von dort wollte er dann die Fähre nach Dänemark nehmen und weiter bis nach Norwegen fahren. Doch stattdessen tippte er Puttgarden in sein Navigationsgerät ein und landet so auf der Insel Rügen, zu der die Gemeinde Puttgarden gehört. Die beiden Ostseeinseln liegen circa 200 Kilometer auseinander. Eine Fährverbindung nach Dänemark gibt es von Puttgarden aus gar nicht. Ja, das müsste man aber mal vorher gesagt kriegen, ne, von so einem Navi. Doch für den Fahrer wurde es noch unangenehmer, denn bei Bergen auf Rügen wurde der Fahrer von der Polizei angehalten. Bei einer routinemäßigen Abfrage der Personendaten stellten die Beamten fest, dass gegen den Fahrer ein Vollstreckungshaftbefehl vorlag. Das ist aber ein Zufall, oder? Der Mann wurde vom Amtsgericht Günzburg wegen Fahrens ohne Fahrererlaubnis im April 2023 zu einer Geldstrafe von 1.000 Euro oder zu einer Ersatzfreiheitsstrafe von 20 Tagen verurteilt. Dies berichtet der Merkur heute wohl erst, ja, also es ist schon ein bisschen her, aber jetzt kommt das erst an die Öffentlichkeit. Das hatten wir ja die Tage schon einmal. Interessant, wie solche Blaulichtmeldungen jetzt immer erst später durchsickern. Zwar konnte der Fahrer die Strafe direkt vor Ort begleichen und entging so einer Haft, aber bei der weiteren Überprüfung des Fahrzeugs und des Fahrzeughalters fielen den Beamten weitere Unregelmäßigkeiten auf. So hatte der Fahrer zwar eine Fahrerlaubnis für den Transporter, mit dem er unterwegs war, aber nicht für den Anhänger, der am Transporter hing. Des Weiteren stellte sich heraus, dass das Nummernschild des Transporters gefälscht war. Der Merkur berichtet, dass dem Mann jetzt neben einer erneuten Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis auch eine Anzeige wegen Urkundenfälschung, Kennzeichenmissbrauch und Fahren ohne Versicherungsschutz droht. Die Weiterfahrt wurde dem Mann bis auf Weiteres untersagt. Schöner Satz. Die Weiterfahrt wurde bis auf Weiteres untersagt. Und weiterhin gilt, wenn Sie so viel Bargeld mit sich herumführen, meine Damen und Herren, dann kommen Sie gar nicht drum rum, auch mal so eine 1.000-Euro-Strafe direkt zu zahlen. Ja, das ist ja auch schon etwas misstrauenserweckend. Wieso hat er denn so viel Bargeld dabei sich, dass er da das Knöllchen direkt bezahlen kann? Interessant, interessant, aber ich glaube, es wird ihm nichts gebracht haben, dass er am Ende nicht vielleicht doch um eine Ersatzfreiheitsstrafe gar nicht rumkommt. Ob die dann 20 Tage beträgt, naja, man weiß es nicht, aber schon eine interessante Sache. Also, wenn Sie dann demnächst wieder in den Urlaub aufbrechen, ob jetzt zu Weihnachten oder dann nächstes Jahr im Sommer Richtung Ostsee, verwechseln Sie nicht Puttgard mit Puttgarden. So. Gut. Das mal so am Rande. So, und für die letzte Meldung gehen wir gleich nochmal in die USA zu Tyler Perry und nicht nur zu dem, sondern auch zu Prinz Harry und Meghan. Aber davor brauche ich jetzt nochmal ein letztes Schlückchen für heute. Wohlsein. Ja, perfekt. So. Tyler Perry hat nämlich jetzt was verraten. Meghan hat ihn wie einen Therapeuten behandelt. Er war der Rettungsanker für Herzogin Meghan und Prinz Harry. Tyler Perry bot dem royalen Paar sein Haus in Kalifornien an, als sie in die USA wollten. Nun spricht der Hollywood-Mogul darüber, wie es dazu kam. Schauspieler, Regisseur und Produzent Tyler Perry ist für Herzogin Meghan nach dem Mexit offenbar zu einer Art Therapeut geworden. Das verriet der 54-Jährige der Moderatorin Kelly Reaper US-Medienberichten zufolge in einer aktuellen Folge ihres Podcasts Let's Talk Off Camera auf Sirius XM. Ja, das sind natürlich die wahren Podcast-Plattformen, meine Damen und Herren. Da können wir hier noch nicht mithalten. Sirius XM. Let's Talk Off Camera, wunderbare Namen. Perry hatte dem Herzog und der Herzogin von Sussex 2020 sein Anwesen in Beverly Hills angeboten, nachdem sich diese von der königlichen Familie in Großbritannien losgesagt hatten und in die USA übersiedeln wollten. Alle dachten, Oprah hätte uns vorgestellt, aber Oprah wusste nicht einmal, dass ich Kontakt zu ihnen aufgenommen hatte, sagte Perry. Gemeint war Oprah Winfrey, die Beichtmutter der amerikanischen TV-Nation. Meghan und er hätten einen gemeinsamen Publizisten gehabt, das hätte sie verbunden. Weiter erklärte Tyler Perry, er habe Meghan und Harry eine Nachricht geschickt, in der er ihnen mitteilte, wenn ihr jemals etwas braucht, ich bin für euch da. Ja, das kann man so einem Prinzenpaar natürlich schnell mal sagen, denn was sollen die denn jemals brauchen? Die haben doch schon alles, ja. Außer vielleicht seelische Wärme, Herzenswärme, meine Damen und Herren. Ich weiß es nicht. Monate später habe Meghan angerufen und redete einfach nicht mit mir, als wäre ich ein Therapeut. Und wir hatten einfach ein tolles Gespräch. Er redete einfach mit mir, als wäre ich ein Therapeut. Nicht das nicht. Das habe ich jetzt hier komischerweise eingefügt, obwohl es da gar nicht steht. Und wir hatten einfach ein tolles Gespräch, fügte er hinzu. Das ist ja bei den meisten Therapeuten eher nicht der Fall. Er sagte in dem Podcast zudem, für Menschen in diesem Business ist es sehr wichtig, einen sicheren Ort zu haben, an dem sie landen können, einen Ort, an dem sie vertrauen können und freisprechen und Ratschläge erhalten, die nicht voreingenommen sind oder von jemandem, der etwas von ihnen will. Ja, und das ist auch ein wunderbares Wort zu unserem anstehenden Podcast-Jubiläum, meine Damen und Herren. Genau das ist das, was ich für Sie hier bin, jeden Abend seit 99 Folgen. Ja, ein sicherer Ort, an dem Sie jeden Abend landen können vor dem Zu-Bett-Gehen, ein Ort, an dem Sie vertrauen können, mir nämlich und auch frei sprechen könnten. Ja, Sie können ja zu Hause bei sich sagen, was Sie wollen. Das höre ich ja hier nicht durchs Podcast-Mikrofon oder meinen Kopfhörer. Und Sie können Ratschläge erhalten. Das haben Sie ja heute hier wieder gemerkt mit der Vibratormeldung, meine Damen und Herren. Ja, dass Sie da keine Plastikpartikel dann hinterher in Ihrem Körper haben. Also genau das ist es, ja. Das beschreibt unseren Podcast wunderbar. Vielleicht bin ich also auch so ein bisschen so ein Therapeut als Ihr gute Nachtonkel seit diesen 99 Folgen. Ich würde es mir wünschen, einen schöneren Job kann ich mir kaum vorstellen. So, zum Glück steht da unten noch ein Eimer, meine Damen und Herren, den werde ich gleich brauchen. So, der Medienmogul behauptete, Harry und Meghan hätten sich eine lange Zeit bei mir zu Hause versteckt. Also nicht jetzt bei mir, sondern bei diesem Medienmogul. Es sei so großartig gewesen, erinnerte sich Tyler Perry. Wochenlang habe niemand etwas mitbekommen. Sie waren so glücklich. Es war so ein wunderschöner Moment. So, Perry. Später kauften Harry und Meghan ein eigenes Anwesen im Wert von angeblich 14 Millionen US-Dollar in Montecito, Kalifornien, wo sie jetzt mit ihrem Sohn Archie und ihrer Tochter Lilibet leben. Zum Glück ist es in Kalifornien und nicht in Florida, muss man dazu sagen, denn sonst wäre ihnen dieses Anwesen nachher von Mr. Jovanovic verkauft worden. Wobei, der hatte eigentlich gar keine Zeit dafür. Der muss sich ja immer noch mit Mrs. Hirschhorn rumärgern. Tyler Perry wurde zu Lilibets Patenonkel. In dem Podcast verriet er dem People Magazin zufolge auch seinen Spitznamen für die zweijährige Little Lily. Weiter sagt er über seine Patentochter: Sie ist so bezaubernd. Oh, sie ist so schön. Sie ist einfach so schön. Mein Gott, sind das hier gehaltvolle Meldungen, meine Damen und Herren. Perry fuhr fort: Sie machen wunderschöne Babys. Das ist alles, was ich sagen kann. Archie und Lily seien wunderschön. Ja, wenigstens das können die beiden, Harry und Meghan, machen wunderschöne Babys. Da ist dem britischen Königshaus wohl einiges entgangen an ansehnlichem Nachwuchs. Das kann man jetzt zum Schluss mal festhalten. Harry und Perry, auch ein interessantes Paar. Lassen Sie mal die Meghan da raus. Vielleicht wird ja aus den beiden noch was. Harry und Perry, das hätte durchaus auch was. So. Ja, und das war sie, unsere letzte Sendung in der Zweistelligkeit, meine Damen und Herren. Ja, wir begeben uns jetzt mit diesem Podcast in eine neue Ära, wenn Sie so sagen wollen, denn morgen fallen wir ja einmal aus und dann steht unser großes Jubiläumswochenende an. Samstag die 100. Sendung und Sonntag die begleitende Spezialsendung. Und dann natürlich noch Material auf Instagram. Samstag zum Jubiläum, Sonntag unser Snippet der Woche. Also wir knallen aus allen Rohren am Wochenende. Seien Sie gespannt und seien Sie dabei, wenn wir dreistellig werden, meine Damen und Herren. Das steht jetzt an. Aber ich kann Ihnen auch schon mal vorsorglich vorweg sagen, falls Sie das am Wochenende verpassen sollten irgendwie, mal abgesehen davon, dass Sie es ja noch nachhören können hinterher, es kommen auch noch genug Highlights in der Zukunft dieses Podcasts, meine Damen und Herren, über dieses Jubiläumswochenende hinaus. Da deutet sich schon sehr viel an im Hintergrund, das kann ich Ihnen hier mal so aus dem Nähkästchen heraus plaudern. Also es muss jetzt auch sozusagen gar nicht zu viel Augenmerk auf diesem Jubiläumswochenende liegen, aber Spaß macht es natürlich trotzdem, das ein bisschen zu feiern. Und ja, es gibt ja auch Podcasts, große Podcasts, die ihre 100. Folge überhaupt nicht wirklich gefeiert haben. Die haben vielleicht nochmal kurz 2, 3 Sätze dazu gesagt und haben sonst alles gemacht wie immer. Das wäre aber ja nicht unser Stil hier in diesem Podcast und deshalb machen wir schon dieses Jubiläumswochenende. Ja, aber wie gesagt, trotzdem, die wahren Highlights, würde ich jetzt mal fast mich verleiten lassen zu sagen, die kommen erst noch danach, in den nächsten Monaten, dann auch in der nächsten Staffel, aber dazu dann alles weitere mehr. Ja, und Sie wissen es ja, wenn Sie Themenvorschläge, Kritik, Anregungen, Lob, sonst was zur Sendung haben, info@schonwieder23uhr.de oder unser Kontaktformular auf der Homepage nutzen und unser absurd erfolgreicher Instagram-Channel, der freut sich eben auch schon alleine durch diese kommenden Aktionen am Wochenende wieder auf Ihre Followerschaft. Und das war's. Jetzt beende ich die letzte Sendung mit einer zweistelligen Zahl, meine Damen und Herren, davor. Mein Gott, das ist jetzt aber auch ein gewisses wehmütiges Gefühl des Abschieds. Eine kleine Zäsur in der Geschichte dieser kleinen, aber feinen Sendung. Und damit entlasse ich Sie in die heutige Nacht und sage wie immer ab ins Bett. Schlafen Sie gut und bis Samstagabend. Nacht.